freue mich und bin gespannt auf dieses Wochenende. In gewisser Weise ist es ein Jubiläumswochenende für mich, eine Jubiläumsfreizeit. Ich habe gemerkt, dass wirklich fast auf den Tag genau vor 10 Jahren ich die erste Freizeit mit der Gemeinde Bettringen gemacht habe. Da war Missy 2 Jahre alt und es war die erste Freizeit. Ich habe sogar in meinem Kalender geschaut und Fotos angeschaut. War ganz interessant, die Fotos anzuschauen. nicht nur wegen Aussehen und so. Aber auch das, ich hab so Fotos, mit welchen Leuten ich am Tisch damals noch saß und beim ersten Mal mich unterhalten habe, die gibt es gar nicht mehr. Also war sehr interessant. Also vor 10 Jahren war meine erste Freizeit, die ich mit euch gemacht habe. Und ich bin hergefahren und weil es natürlich alles auf freiwilliger Basis hier stattfindet und niemand muss und selbst begrenzte Plätze es gab, habe ich mich gefragt, wer lässt sich da noch drauf ein? Nach 10 Jahren, wer lässt sich da noch drauf ein? Und ich habe mir gedacht, oder ich will einfach sagen, oder ich will einfach mich bedanken, dass nach 10 Jahren, dass ich immer noch eine Freizeit mit euch machen kann und dass ihr immer noch kommt. Und habe gehört, das Haus ist überbelegt, so. Von daher, das ist ein Vorrecht, ein Privileg und das macht mich wirklich, wirklich sehr dankbar. Vor allem deswegen, gar nicht persönlich wegen mir selbst, sondern weil ich euch für ziemlich mündig halte in der Schrift, im Glauben. Und über die 10 Jahre auch erleben durfte, wie ihr im Glauben gewachsen seid und wie fit ihr geworden seid und wie gut ihr eure Bibeln kennt und wenn ich eure Bibel sehe, wie viel ihr mit ihr arbeitet. Und dann im Vorfeld habe ich aber auch gehört, im Prinzip, dass ganz viele von euch die Seligpreisung ja schon in- und auswendig kennen. Ihr habt es schon mal gehört und einige haben es gerade durchgearbeitet und so. Und ein Freund oder ein guter Bekannter hat mich angerufen und gesagt, oh, ich habe gelesen, du machst jetzt eine Freizeit, bringe bitte die Bibelarbeiten mit sozusagen. Und dann habe ich ihm geschrieben, was ich mache. Sagte, oh, das höre ich auch gerade von einem anderen. Da dachte ich, warum habe ich dieses Thema gewählt? Aber ich sage euch, warum ich dieses Thema gewählt habe. Ich möchte mit euch über die Seligpreisungen sprechen an diesem Wochenende. Und zwar im Kontext des Evangeliums. Im Kontext des Matthäus-Evangeliums. Das MT, Matthäus-Evangelium, habe ich bewusst in Klammern gesetzt, weil ich würde gern mit euch über die Seligpreisungen sprechen. Weniger so einzeln sie durcharbeiten, das sind insgesamt 8 und wir haben 4 Bibelarbeiten, beziehungsweise eine zweite, die lange geht. Morgen Vormittag haben wir eine längere mit Pause und so. Eigentlich haben wir 5, wenn wir das so sagen. 5 Bibelarbeiten, wir haben 8 Seligpreisungen, kriege ich nicht hin. Also einfach, um dem gerecht zu werden. Und das ist auch nicht mein Anspruch, dass wir Seligpreisung für Seligpreisung durchgehen, sondern ich möchte ganz gern euch meine Lieblingstätigkeit mit euch das tun, was ich gerne tue, einfach Kontextarbeit machen. Und ich würde gerne mit euch die Seligpreisung im Kontext vom Evangelium, von dieser guten Nachricht, und das im Kontext vom Matthäus-Evangelium und noch strenger genommen im Kontext von der Bergpredigt. Also wir fangen von weit an, wir gucken uns die Seligpreisung im Kontext der Bibel an, dann gehen wir ins Alte Testament, Neues Testament, Matthäus-Evangelium, Bergpredigt. Und wenn wir da angekommen sind, dann sage ich noch 1-2 Worte zu nennen, was die einzelnen Seligpreisungen, was sie eigentlich sagen. Aber das ist so mein Vorhaben. Ich habe keine Ahnung, beim Vorbereiten hat sich das gut angefühlt. Und ich habe selber da Freude dran gehabt. Und ich hoffe sehr, dass ich euch das auch weitergeben kann, was ich so vorhabe. Vom Vorgehen oder von der Freizeit selbst würde ich das so gerne so halten, wie wir das auch bei der letzten Ehepaar-Freizeit gestaltet haben. Einige von euch waren dabei, einige nicht. Deswegen sage ich es. Auf 3 Säulen würde ich gerne diese Freizeit stellen und in diesen 3 Dingen hoffe ich, dass wir diese Zeit erleben werden. Das Erste ist, wir wollen uns der Lehre widmen, das heißt Zeit für die Lehre einfach haben. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum ihr hergekommen seid. Ihr habt die Bibeln dabei. Erstaunlicherweise freut es mich, aber wollte immer noch was lernen. Und wir werden uns die Zeit nehmen. Das andere ist, die andere Säule ist einfach das Gebet, dass wir einfach gemeinsam beten. Und was mindestens genauso wertvoll und wichtig ist, unsere Priorität sein sollte. Und das letzte ist Gemeinschaft haben. Und das in einer guten Art und Weise, die erbaut, die stärkt. Und auf diesen drei Dingen hoffe ich, dass wir diese Zeit miteinander erleben werden. Wir wollen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, wir wollen miteinander beten und wir wollen Gemeinschaft haben. Und wir werden jetzt nicht so einen strikten Plan haben, bis auf die Bibelarbeiten, da stehen die Zeiten fest. Und dass wir vielleicht vor oder nach der Bibelarbeit miteinander uns die Zeit des Gebets nehmen. Aber ich möchte euch ermutigen, wenn ihr im Gespräch zusammen seid, wenn ihr euch austauscht oder wenn ihr ein Anliegen habt, geht zu einem Bruder, geht zu einer Schwester und nehmt euch Zeit und betet. Geht raus, gerade schneit es, ihr habt es noch nicht gemerkt, gerade schneit es, vorhin waren sogar größere Flocken. Dann geht halt nicht raus, sucht ein stilles Plätzchen, betet für Anliegen, betet füreinander, nutzt diese Zeit miteinander und genießt die Gemeinschaft, genießt die Zeit miteinander. Und ich hoffe, dass diese Tage gut sein werden. Diese Wochenenden oder diese Freizeiten sind wirklich wie so Berge. So ein Bergpredigt, das sind so wie wenn man auf einen Berg geht und dann trifft man jetzt nicht die ganze Welt dort. Nicht jeder macht sich auf einen Berg. Und da muss man sich schon Mühe machen, aber dann bekommt man etwas, nämlich eine Abgeschiedenheit und eine Ruhe. Der Alltag bleibt im Tal und all diese Dinge und man bekommt einen etwas größeren Horizont, man kann ein bisschen durchatmen, auch schöne Dinge erleben. All das steht damit und ist damit verbunden. Und ich hoffe, dass mit der Bergpredigt, aber auch eben mit dieser Zeit ihr so dieses genießen könnt. So ein bisschen diese Dinge im Tal lassen und sich ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen durchatmen. Und aufgebaut zu werden, so ein bisschen einen neuen Ausblick zu bekommen. Zu Beginn gleich möchte ich euch bitten, mit mir dann das Matthäus-Evangelium aufzuschlagen. Ich habe mir oben mit einem roten Stift etwas hingeschrieben, das möchte ich gleich loswerden. Ich möchte euch herausfordern und bitten, mitzuarbeiten. Ich habe vor, ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied merkt, keine Ahnung, aber ich habe vor, eine Bibelarbeit zu machen. Keine Predigt. So, ich will wirklich mit euch an dem Wort und in dem Wort Gottes arbeiten, wirklich Bibelstudium machen. Und ich hätte es noch lieber, wenn wir Tische hier hätten und ihr die Bibel hinlegen könntet und Stifte und alles und dann malen und arbeiten. Aber so müsst ihr das halt so tun mit auf eurem Schoß und das auch so machen. Aber ich habe es euch schon mal erzählt, dass auf einer Bibelfreizeit wirklich, das war noch intensiver als hier, jemand zu mir gesagt hat, da muss man ja mitdenken. Ja, das jedes Mal, wenn ich auf eine Freizeit fahre, vor allem auf eine Bibelfreizeit, so haben wir sie auch bewusst genannt, so habe ich mir gedacht, ich will euch sagen, ich wünsche mir, ihr würdet mitdenken. Also es ist jetzt nicht etwas, ihr setzt euch hin und lasst berieseln und schnappt ein, zwei Seligpreisungen auf und dann sagt, okay, das reicht mir. Ich würde gerne mit euch einfach so ein bisschen Bibelarbeit machen. Das heißt, Bibelstellen aufschlagen, sie lesen, Fragen stellen, nachdenken, zusammenfassen, Stück weitergehen. Und ich hoffe, in diesem Prozess werdet ihr Stück für Stück begreifen, was ich tue und was ich vorhabe. Wie ich diese Seligpreisungen euch nahebringen möchte. Ich habe ein Bild genommen, das vor kurzem... In der Realschule waren sie ganz viele Bilder ausgestellt. Da hat einer eine Arbeit geleistet und ganz viele Bilder zusammengesammelt. Und die wurden dann hat es der Realschule, glaube ich, der Dietrich-Bonhoeffer-Schule gespendet. Und dann die wurden ausgestellt. Und ich bin rum und habe mir alle abfotografiert. Und war interessant zu sehen, wie der Maler bestimmte Dinge verarbeitet und theologisch sie verarbeitet. Das sind für mich Bilder. Dann gucke ich sie mir an und ich schaue mir, was hat er verstanden? Und manchmal staune ich, was die Maler verstanden. Manchmal denke ich, die Maler haben eine bessere Theologie wie die Theologen selbst. Manchmal denke ich, die Songschreiber, die Liederschreiber haben eine bessere Theologie wie manche Theologen und Pastoren. Manchmal denke ich, wären sie auch bitte Pastoren oder Theologen, dann würden sie bestimmte Dinge nicht so besingen oder nicht so malen. Und so gucke ich gerne Bilder an, wie werden biblische Wahrheiten verarbeitet. Und das ist so eine Bergpredigt. Und ich habe es euch gleich am Anfang mitgebracht, habe es da hingenommen. Falls ihr euch wundert, da ist so eine Hand. Habe ich erst später gemerkt, dass auf dem Bild eine Hand ist. Die hat nicht der Maler gemalt. Aber der Punkt ist, ich bin mit meiner Tochter rumgelaufen und habe mit meiner Tochter diese Reflexion gemacht. Und wir haben geguckt, was entdecken wir, wie haben sie das gemacht. Und sie hat gesagt, was sie sieht, was ich sehe, war echt gut. Auch zu sehen, wie sie Dinge versteht und sieht. Und was ihr aufgefallen ist, schaut mal, wie dieser Mann da guckt oder nicht guckt. Da sitzt einer so da. So. Und das zeigt sie gerade so. Das zeigt sie drauf. Das ist die Hand von der Melissa. Und das ist der, und die Reaktionen sind unterschiedlich. Also wenn man so die einzelnen Gesichter anschaut, die Jünger da oben, Jesus auf dem Berg, ich bin mir sicher, es sah nicht so aus, aber nicht ohne Grund so gemalt. Und wir werden das uns Stück für Stück erarbeiten. Volksmengen, und die man sehen kann, da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen auf das, was Jesus da gesagt hat und das da gelehrt hat. Und es ist sehr interessant, dass eben diese Bergpredigt und in dem Fall konkret die Seligpreisungen bei den Menschen bis heute unterschiedliche Reaktionen auslösen und unterschiedlich interpretiert werden, unterschiedlich wahrgenommen werden, bis dahin, dass nicht einige davon überzeugt sind, dass wir letztendlich uns nur mit etwas beschäftigen, was uns nicht gilt, damals galt, oder es irgendwann mal gelten wird. Das heißt, es kommt eine Zeit und dann wird das alles gelebt. Das heißt, es können wir nicht leben, betrifft uns nicht und gilt uns nicht. So, das gehört in eine andere Zeit hinein. So, unterschiedlichste Meinungen sind da. Aber ich fand das Bild interessant, wie etwas verarbeitet wird. Das Einzige, Jesus hat einen ziemlichen Zinken da. Eine ziemlich starke Nase. Aber das ist nicht entscheidend. Ich bin mir sicher, auch so hat Jesus nicht ausgeschaut. Aber darum geht es nicht, okay? Also wir steigen da hinein. Das, was ich als erstes mit euch machen möchte, ist grundsätzlich, bevor wir lesen den Text, und dann gehe ich mit euch erstmal und mache so ein ganz kurzes Wortstudium. Wir gucken, wie die Seligpreisungen verwendet werden im Kontext der Bibel. In welchem Kontext, in welchen Zusammenhängen werden sie erwähnt? Was sind sie, was wird da gesagt? Und wenn wir das ein bisschen erarbeitet haben, ich habe natürlich aus der Fülle ein paar rausgenommen, um euch das vorzustellen. Wenn wir das haben, dann, ich denke, dann bekommen wir einen guten Einblick. Und für heute Abend, ihr habt eine lange Anfahrt gehabt, ihr seid gerade gekommen, herzlich willkommen. Eine lange Woche, ich weiß nicht, wie fit, wie müde ihr seid. Ich werde erst fit, wenn ich hierher gehe. Vorher bin ich todmüde, könnte ich einschlafen, aber jetzt geht es mir wieder gut. Und ich weiß nicht, aber ihr sitzt ja da. Und von daher heute so eine Einführung und so ein Hineinkommen, das Wahrnehmen, was die Seligpreisungen in der Bibel eigentlich sind. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir eine Etage tiefer. Dann gucken wir, was die Seligpreisungen bei Matthäus sind und dann in der Bergpredigt. Und dann am Sonntag, dann gucken wir uns die Seligpreisungen an. So, das ist mein Fahrplan. Ich bin selbst, wie gesagt, gespannt, wie es wird. Also, lass uns die lesen. Matthäus Kapitel 5, richtig? Darf ich eine unverschämte Frage stellen? Wer hat noch nie Seligpreisung gelesen? So, ihr kennt sie alle wahrscheinlich, gell? Auch wenn man allein sagt, Seligpreisung, irgendwas klingelt da, man kennt sie. Lass uns einfach sie lesen. Matthäus Kapitel 5, Verse 3 bis 10 möchte ich lesen, aber ich nehme 11 und 12 noch mit. Da gibt es nebenbei übrigens auch aus unterschiedlichen Meinungen, wie viele Seligpreisungen es gibt. Gibt es 8, gibt es 9, so wie viele Seligpreisungen. Aber wir lesen einfach, wir lesen erstmal an. Kapitel 5, ich lese ab, Vers 1 bis 12. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Eine interessante Formulierung. Tat seinen Mund auf, lehrte, sprach. Das gleiche dreimal gesagt. Glücklich die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glücklich die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und ich meine, dass ab hier oder bis hier die Seligpreisung gehen. Und was jetzt kommt, ist nicht eine 9. Seligpreisung, sondern eine gewisserweise eine Zusammenfassung, ein Fazit. Glückselig seid ihr. Und allein jetzt hier ändert sich nicht nur glückselig die, sondern jetzt sagt er, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. So, das ist der Abschnitt, das ist der Einstieg in die Bergpredigt, das sind die Seligpreisungen. Ich werde es euch aufzeigen, ich glaube, es gibt 8 und nicht ohne Grund sind es 8. Und das, was ich gerade gelesen habe, das heißt Vers 11 bis 12, ist nicht eine 9. Seligpreisung, sondern ist eine Zusammenfassung, ein Fazit, können wir sagen. Das werde ich euch in der Bergpredigt noch an anderen Stellen zeigen, dass Jesus immer wieder nach einem wichtigen Abschnitt eine kleine Zusammenfassung macht und sagt, okay, was halten wir fest, was haben wir gelernt? So, das ist ein Fazit. Es gibt 8 Seligpreisungen und die werden wir uns im Aufbau, in der Anordnung, in der Logik, in der Struktur und dann auch inhaltlich gemeinsam uns anschauen. Vor ungefähr 12 Jahren habe ich zum ersten Mal mich mit den Seligpreisungen auseinandergesetzt. Und das war auch der Grund, warum ich ehrlich gesagt sie wieder rausgeholt habe. Als ich mir Gedanken machen sollte, was mache ich an dieser Freizeit, kam die Frage und so, was sollen wir aufschreiben hatte viele Dienste parallel und ich wusste, ich werde nicht so viel Zeit haben, mich einem Thema komplett neu zu widmen. Das Kreuzlichtseminar läuft parallel, da ist Offenbarung, AT, das ich vorbereiten muss, Predigtdienste, ich hatte jetzt in den letzten Wochenenden 4 weitere Freizeiten, die ich gehalten habe und so, ich habe gemerkt, das war einfach, und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme ein Thema, das ich schon mal gehalten habe, aber jetzt nicht so frisch, und ich habe ein Thema, und mir kam das aufs Herz, ich habe nicht gewusst, dass ihr alle da so fit und schon das gerade alles schon durchgearbeitet habt, aber ich habe eben die Seligpreisung genommen, weil ich das vor 12 Jahren damals in meinem ersten Pastoraldienst gemacht habe, als junger, frischer Pastor, der gerade noch Bibelschule gemacht hat. Ich war im 3. Lehrjahr und habe parallel Pastoraldienst gemacht und parallel die Königsfeld-Bibelschule abgeschlossen und habe dann eine Reihe gestartet. Das war meine erste Predigtreihe. So was am Stück zu predigen, was am Stück durchzuarbeiten. Und das war, an die ganze Bergpredigt habe ich mich nicht getraut. Und so habe ich mit der Seligpreisung angefangen. Und dann habe ich gewusst, okay, ich habe schon mal darüber gearbeitet. Und dann musste ich ja nicht bei Null anfangen. Aber wiederum habe ich gedacht, es wäre interessant, hier zu schauen, was habe ich vor 12 Jahren gelehrt, was habe ich vor 12 Jahren erkannt und was habe ich vor 12 Jahren weitergegeben. Und es war spannend, das zu lesen, selbst nochmal in Skripte durchzugehen und anzuschauen, wie viel Erkenntnis war da. Und ich muss sagen, gar nicht schlecht. Nicht schlecht vor 12 Jahren. Nein. Das war es definitiv so nicht. Aber ich war doch dankbar für einiges. Und war überrascht, dass bestimmte Dinge ich damals schon gewusst habe. Habe ich nicht gewusst, dass ich sie schon damals gewusst habe. So, ich dachte, das ist erst neu bei mir. An Erkenntnis und Verständnis. Und zum anderen aber dachte ich, okay, man wächst doch. Und darüber war ich auch froh. Ich war froh darüber, doch über einige Dinge. Okay, gibt es da auch einen Parkplatz? Da will jemand wahrscheinlich direkt zu der Tür. Auf jeden Fall dachte ich, okay, ist gut, man hat doch einiges schon wissen dürfen, dann durch die Gnade, die einem gegeben ist. Aber auf der anderen Seite, es hat sich auch was getan in den 12 Jahren. Man ist geistlich und in Erkenntnis doch vorwärts gekommen und durfte wachsen. Und von daher habe ich gedacht, doch, ich will das machen. Und ich habe das Ganze für mich neu aufgerollt. Und das, was ich jetzt weitergebe, ist das, wie ich es heute machen würde. Und das hat sich ein bisschen geändert. Und ich mache das jetzt. Als erstes, was ich gerne mit euch machen möchte, falls ihr die Rechtschreibung oder einen Tippfehler seht, sagt es mir ruhig. Meine Frau hat es noch nicht gelesen, ich wollte sie nicht belasten. Hat selbst genug und die Ordnung. Aber wenn sie das sieht, sieht sie wahrscheinlich schon 2, 3 Fehler. Und nachher, wenn wir auf dem Zimmer sind, das ist gut. Zum anderen wollte ich es ihr noch nicht zeigen. Sie sollte auch, es soll frisch sehen. Ja? Sich auch mit Spannung darauf warten. Also, die Seligpreisung im Kontext der Bibel, das ist das Erste, was ich jetzt mit euch machen möchte. Das habe ich zum Beispiel nicht vor 12 Jahren gemacht. Aber das habe ich jetzt mittlerweile gelernt. Ich will die Bibel mit der Bibel auslegen und dann will ich mir erstmal meinen großen Überblick verschaffen. Also mache ich das. Und nach das, was ich auch noch nicht gemacht habe damals, ich verstand das Alte Testament noch nicht in dieser Weise, wie ich es heute verstehe. Und ich würde gerne nach Lukas 24 das in den Propheten, in dem Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen, also Schriften, anhand von diesen 3 Teilen des Alten Testaments exemplarisch mal da eine Seligpreisung rausnehmen, da eine Seligpreisung herausnehmen und dann noch ein paar andere hinausnehmen. Und dann wollen wir den ersten Eindruck nehmen. Das ist wie ein kleines Wort, wie ein kleines Wortstudium. Deswegen sage ich, mitdenken, mitarbeiten, ein kleines Wortstudium, bevor wir bei Jesus die Seligpreisung uns anschauen. Und dann lasst uns mal vorher den Weg, Anmarschweg mal mitgehen. Denn die Seligpreisen tauchen schon mal auf. Und die gibt es schon in der Bibel. Jesus hat im Prinzip nichts Neues gesagt. Er hat das angewandt und erklärt letztendlich. So, die tauchen schon mal auf. Und ich möchte euch schon mal mit in gewisser Weise auf eine Spur bringen, auf einen Weg bringen und auf eine Art und Weise bringen, wie man die Seligpreisung zu deuten und zu verstehen hat. Und das bekommen wir, indem wir natürlich ins Alte Testament gehen und in Mose. Mose spielt eine wichtige Rolle in der Auslegung von Matthäus Evangelium und vor allem der Bergpredigt spielt Mose wirklich eine entscheidende Rolle. Und von daher, aber wir gehen jetzt ins fünfte Buch Mose, okay? Wir gehen nämlich ans Ende vom fünften Buch Mose. Und zwar, als Mose so kurz davor ist, seinen Dienst zu vollenden. 5. Mose 33, wenn ihr das Kapitel mit mir aufschlagt, dann ist noch 34 und dann ist schon der Tod Moses. Ich weiß nicht, ob ihr damit gerechnet habt, dass wir im Matthäus-Evangelium das Erste, was wir machen, wir schlagen wieder Mose auf, aber das machen wir. Wir gehen wieder zurück und gucken, woher kommt das Ganze. Also Mose segnet, er segnet das Volk, er segnet die Stämme und am Ende seines Segens, also der Segen ist lohnenswert zu lesen, herzliche Einladung, Kreuzlichtseminar, irgendwann mal kommen wir auch da an und dann werden wir das auch uns genauer anschauen, aber am Ende vom Segen, Vers 29, so schließt Mose seinen Lehrdienst. So schließt Mose seinen Lehrdienst an dem Volk. So schließt Mose den Segen, seinen Segensspruch, den er über jedes Volk, über jeden Stamm ausgesprochen hat. Schaut mal, wie schließt Mose? Darf ich sagen, was hat das letzte Mose gesagt? Schon spannend. Ich weiß, was David als letztes gesagt hat. Herrlich. Und jetzt, was sagt Mose als letztes? Glückselig bist du, Israel. So, das ist das Letzte, was Mose sagt, glückselig. Das ist die gleiche Formulierung, das ist das gleiche, glückselig. Ich habe vorhin glücklich gesprochen, man kann es vielfältig übersetzen. Und ich habe das hier und da mal immer wieder versucht, anders auszusprechen. Dieses glückselig bedeutet, zu beneiden ist jemand, freuen darf sich jemand, glücklich ist der. Bis dahin, dass man wirklich sagen kann, gerettet ist der. In dieser Weise ist er glücklich, in dieser Weise ist er zu beneiden, in dieser Weise darf er sich freuen. Warum? Weil er glückselig ist, weil letztendlich er gerettet ist. Und das ist das ganze Thema der Glückseligpreisung. Zu preisen ist der letztendlich, der gerettet ist, können wir so sagen. Der Begriff selig ist ja heute nicht mehr so in unserem Munde, gell? Aber man hat früher noch davon gesprochen, wenn man gesagt hat, guck mal, wie selig der ist. Hast du schon mal gehört? Oder sprach man von Kindern, die so selig sind. Und man meinte, die sind so glücklich. Die spielen da mit und da und hier und so. Und da ist kein Streit. Und wenn sie so glücklich miteinander sind, so friedvoll miteinander sind, ohne Streit, alle, ach, guck mal, wie selig die sind. So, sagt man heute nicht mehr, weil sie das nicht tun. Jetzt solche Momente nicht. Ja. Deswegen haben wir es verlernt, das zu sagen. Aber dieses Wort ist nicht kompliziert an sich selbst. Von der Grammatik oder von der Bedeutung ist es nicht kompliziert. Es ist weit tief und herrlicher, was sich dahinter verbirgt. Aber letztendlich, und ich verstehe es so, das ist eine Vielfalt, ein Bündel von Aussagen über denjenigen, der wirklich und wirklich letztendlich gerettet ist. Wir reden hier, deswegen habe ich als Überschrift die Seligpreisung im Kontext des Evangeliums. Wir reden jetzt von der Freude, Glückseligkeit der Rettung des Menschen. Und die Seligpreisung, wer darf sich daran freuen? Wer darf sich am Evangelium freuen? Wer hat Anteil an diesem Evangelium? Wer ist selig wegen dem Evangelium? So, das, hier geht es um dieses Thema. Und wichtig, dass Mose so endet, er beendet seine Unterweisung, er endet sein Gesetz. Wir sind am Ende vom fünften Buch Mose. Wir sind am Ende des fünften Buches, wir sind am Ende der Tora Moses. Wir sind am Ende der Tora Moses und Mose endet so mit einer Glückseligpreisung. Ich werde euch das zeigen, wenn wir bei Jesus ankommen. Wisst ihr, wo wir ankommen? Bei dem Anfang seiner Tora. Ich werde es euch zeigen, dass die Bergpredigt die Tora Jesu ist, beziehungsweise das Matthäus-Evangelium. die Tora Jesu ist. Und da beginnt Jesus wie? Mit deiner Seligpreisung. Mose hört auf mit der Seligpreisung, Jesus beginnt mit der Seligpreisung. So hier, wie endet Mose? Was ist, wen beneidet Mose? Nicht in dem Sinne, dass er es nicht hat. Über wen freut sich Mose? Wem spricht er Seligkeit zu? Wem spricht er Freude, Glück? Und wir reden jetzt nicht, also ich werde jetzt mir nicht die Zeit nehmen und euch aufzeigen, Glück dieser Welt, böse, Glück der Rettung, gut. In diesen Kategorien brauchen wir jetzt nicht, dass wir Glück nach Glück streben und so. Das wäre jetzt ein anderer Zugang zu diesem Thema. Das ist nicht, was ich machen möchte. Euch aufzeigen, dass das Streben nach Gesundheit nicht so gut ist. Dass es nicht euch glücklich macht. Dass egal, was ihr denkt, dass es nicht euch glücklich macht. Das wisst ihr mittlerweile alles. Ob wir das so leben, ist eine andere Sache. Aber das wäre jetzt nicht mein Anliegen, in diesem Wochenende euch zu zeigen, dass diese Glückseligkeit schöner ist als die Glückseligkeit dieser Welt. Sondern, schaut mal, jetzt gucken wir, was sagt Mose. Vers 29. Wer ist wie du, ein Volk gerettet durch den Herrn? Er preist die glücklich. Glückselig bist du, Israel. Wer ist Israel? Das Volk Gottes. Glückselig bist du, Volk Gottes. Warum? Wer ist wie du? Weil du bist so wie, niemand ist so wie du. Was macht sie so anders gegenüber den anderen? Ein Volk, es ist ein gerettetes Volk. Gerettet durch den Herrn. Und jetzt schaut mal, der ein Schild deiner Hilfe und der das Schwert deiner Hoheit ist, schmeicheln werden dich deine Feinde, du aber, du wirst einherschreiten über ihre Höhen. Wer ist zu beneiden? Wer ist glücklich? Wer ist glückselig? Wer ist gerettet? Er sagt, das Volk Gottes ist gerettet. Das Volk Gottes ist glückselig. Warum? Weil Gott ist sein Schild und sein Schwert. Und warum? Gott, weil das Volk gerettet ist, weil Gott sie beschützt und weil Gott für sie kämpft. Und letztendlich, weil dieses Volk über den Feinden sein wird. Das heißt, die Feinde werden es nicht besiegen können. Es wird siegreich sein. So endet Mose das Gesetz. Interessant, oder? Die Seligpreisung, und wir fassen hier zusammen, die beschreibt, wer ist glückselig? Und das Thema, es taucht schon am Anfang auf, es geht um Rettung. Auf welchem Weg wird man gerettet, sodass man glücklich sein kann? Und der Weg ist, Gott rettet. Er macht etwas. So wichtig. Wisst ihr warum? Denn habt ihr so ein bisschen im Ohr die Bergpredigt? Habt ihr so eine Ahnung, was so drin steht? Kennt ihr die Latten, die da gelegt werden? So, und dann sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als schriftgelehrten Pharisäer, kommt ihr in das Reich Gottes nicht hinein. Wisst ihr, warum so viele sagen, die gelten uns nicht, weil sie sagen, wer kann das machen? Wisst ihr, warum sie sagen, die Bergpredigt gehört ins tausendjährige Reich und nicht jetzt hier? Weil wir da nicht nachleben können? Die Menschen sind überfordert, Christen sind davon überfordert. Und sie schieben sie weg, sie suchen theologische Gründe, warum sie heute ihnen nicht gilt. Weil sie Angst haben, wenn das der Maßstab ist und die wissen ganz genau, sie können es nicht erfüllen, dann war es das. Dann war es das ja mit mir. Und darum kann sie ja nicht gelten, gell? Wichtig zu verstehen, dass, warum Jesus auch am Anfang die Seligpreisung schreibt und darüber redet und sie definiert. Und die Seligpreisung in erster Linie beschreibt sie einen Weg der Rettung. Es geht um einen Weg der Rettung und wie das Volk gerettet wird. Okay? Gehen wir mit mir weiter. Das ist jetzt mal Gesetz. Mose. Zusammenfassen. Gehen wir zu den Propheten. Ich habe mir einen ausgesucht. Damit es wirklich ein Einblick ist und nicht ein Studium für sich. Ich habe mir einen ausgesucht. Ratet mal welchen. Ja, danke. Ihr seid klasse. Das ist für mich ein Zeugnis. Ihr denkt mit. Ihr habt noch nicht abgeschaltet. Jesaja. Auch da habe ich eine Seligpreisung euch rausgesucht. Jesaja 30. Schlag mit mir Jesaja auf, Jesaja 30. Der Zusammenhang ist sehr, sehr interessant. Ah, ich habe so Sachen draufgetippt. Total ungewohnt mit Beamer. Ja, sorry. Also Seligpreisung der Tora haben wir jetzt. Jetzt kommen wir Propheten, Jesaja 30, Vers 18. Guck mal, steht alles da. Wunderbar. Ich lese euch sie und dann erkläre ich kurz den Kontext auch hier. Also, Was sagen die Propheten, wer ist glückselig, wer ist zu beneiden? Und darum wird der Herr darauf warten, euch gnädig zu sein. Und darum wird er sich erheben, sich über euch zu erbarmen. Denn dein Gott des Rechts ist der Herr. Glücklich alle, die auf ihn harren. So, glücklich alle. Wer sind die Glückseligen? Die auf wen harren? Auf Gott. Warum? Weil Gott gnädig ist. Und weil Gott barmherzig ist. Glückselig sind die, deren Gott ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Die Definition, die Jesaja von Glückseligkeit spricht. Interessant ist der Zusammenhang. Schaut mal ab Vers 9, was da steht. Das ist erschreckend eigentlich. Denn ein widerspenstiges Volk ist es. Verlogene Söhne, Söhne, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen. Zu den Sehern sagen sie, seht nicht. Und zu den Schauern, schaut uns nicht das Richtige. Die sagen, sagt uns nicht, was Gott wirklich sagen will. Wir wollen es nicht hören. Wir wollen es nicht sehen. Schaut uns nicht das Richtige. Schon krass, gell? Wir wollen es nicht hören. Schaut uns Täuschungen. Schaut uns Täuschungen. Schaut das, was uns gut tut. Schaut uns, was wir wollen. Schaut uns Täuschungen. Weicht ab vom Weg, biegt ab vom Pfad. Lasst uns in Ruhe mit den Heiligen Israels. Lasst uns zufrieden. Immer mit diesem Gott, immer mit diesem Gott. Lasst uns in Ruhe damit. Schon nicht schlecht, gell? So, das ist der Kontext. Leute wollen davon nichts hören. Sie wollen den Weg Gottes nicht hören. Sie wollen nicht, dass man ihnen das Richtige sagt. Das wollen sie nicht. Sie wollen nur das hören, was ihre Ohren kitzelt, so umschreibt es Paulus, nur was ihnen gut ist, was sie erbaut, was sie nach Hause sagen, ja, heute war schön. Nichts, was quer steht, nichts, was irgendwie sie in Frage stellt, nichts, was sie überführt, nichts, was sie bloßstellt, bloß nicht. Bloß nicht, was sie überführt. Es muss immer konform. Immer Seelenstreichen. Vers 12, darum so spricht der Herr, der Heilige Israels, weil ihr dieses Wort verwerft, und auf Unterdrückung und Arglist vertraut und euch darauf stützt, darum wird für euch diese Schuld wie ein sturzbringender Riss sein, der sich vorschiebt an einer hochragenden Mauer, deren Zusammenbruch in einem Augenblick plötzlich kommt. Er sagt, euer Fall wird gravierend sein, aber plötzlich, wie ein Riss. Es wird da sein, er wird kommen. Es steht noch, ich habe keine Ahnung. Aber ihr wisst, irgendwann bricht das Ding zusammen. Ich habe keine Ahnung wann, aber es kommt. Und der Zusammenbruch kommt. Vers 14. Und er wird sie zerbrechen, wie man einen Töpferkrug zerbricht, mitleidlos, zertrümmert und unter dessen Bruchstücken man nicht ein ganzes Tongefäß findet, um damit Feuer vom Herd zu holen oder Wasser aus einer Wassergrube zu schöpfen. Denn so spricht der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und im Vertrauen ist eure Stärke. Auf der einen Seite, Leute sagen, wir wollen von Gott nichts wissen, wir wollen nicht seine Wege, wir wollen nicht das Richtige hören, wir wollen Täuschungen. Wir wollen nichts mit dem Heiligen Israels zu tun haben. Jetzt sagt Gott, ihr wollt es nicht hören. Aber wisst ihr was, wie ihr gerettet werdet? Und jetzt sagt er, wie? Und wisst ihr, was er dann sagt? So spricht der Herr. Durch Umkehr und Ruhe. Umkehr ist was? Buße. Durch Bekennen der Schuld, durch Bekennen der Unfähigkeit, durch Bekennen der Kraftlosigkeit und Ruhe. Interessant, gell? Warum Ruhe? Keine Werke. Ich mach's. Was wollten sie nicht hören? Was haben sie vorher verworfen? Genug von dem Heiligen Israels, gell? Wir denken, okay, haben Gott verworfen, seine Wege verworfen. Welche Wege? Auf welchem Weg man gerettet wird von Gott? Nach welchem Weg wird man gerettet? Gott sagt, was haben die verworfen? Buße, was haben sie verworfen? Die Ruhe, was haben sie verworfen? Das Stillsein und das Vertrauen auf den Herrn. Was hatten sie aber? Was wollten sie hören? Du kannst das. Was wollten sie hören? Du schaffst das. Was wollten Sie hören? Sag uns, was ich tun muss. Was wollten Sie hören? Das Gesetz. Glückselig ist wer? Glückselig ist wer, der von Gott gerettet wird? Mose. Auf welchem Weg? Jesaja sagt, wisst ihr, worauf es ankommt? Kommt zur Ruhe. Von was? Von euren Werken. Glückselig ist der, der endlich Buße tut über seine Unfähigkeit, der Buße tut über seine Schwäche, der Buße tut über all diese Dinge, all die, die ihr die Glückseligpreisung kennt und studiert habt. Was ist die erste Seligpreisung? Glückselig die armen Geist sind. Und damit sind nicht die Behinderten gemeint. So, von welcher Armut ist da die Rede? So beginnt die Seligpreisung, das Anerkennen und das Verstehen. Glückselig ist der, der begreift, der umdenkt und er merkt, er kriegt es nicht hin und zur Ruhe kommt, von all diesen Mühen selbst machen zu müssen. So wichtig, bevor man die Bergpredigt verwirft, muss man den Anfang kennen. Man muss das Tor kennenlernen. Man muss den Eingang zu diesem Berg. Da gibt es nur einen Weg da hoch. Wenn du oben wirklich ankommen willst, gibt es nur einen Weg. Alle anderen sind falsch. Und manche sagen, ist genug uns davon. Wollen nichts davon hören. Und ihr sagt, ich bin der Weg. Es gibt nur einen Weg, diesen Berg, diese Bergpredigt zu erklimmen. Und wisst ihr was? Man kann es. Man kann da oben ankommen. Aber es ist wichtig, dass man durch das richtige Tor hineingeht. Man darf man auf dem richtigen Pfad da hochkommt, sonst kommt man rum. Und das ist so entscheidend. Schaut mal, zwei Seligpreisungen. Und wer wird da glückselig? Wer wird es als glückselig beschrieben? Guck mal, es wird gezeigt, es liegt alles in Gott, es liegt nichts an dir, oder? Komm zur Ruhe. Komm endlich zur Ruhe. Ein etwas paradox zum Berg besteigen. Komm zur Ruhe. Aber das stimmt. Meine Last ist leicht. So, man muss begreifen, auf welchem Weg, welcher Weg ist leicht, dass man diesen Berg erstimmt. Und wenn man diesen Berg falsch angeht, kriegt man ihn nicht, bezwingt man ihn nicht. Man stirbt auf diesem Weg. Wirklich. Man stirbt wie die ganzen Kletterer, die ich nicht nachvollziehen kann. Manche schon. Ich kann nicht nachvollziehen. Was für ein Ehrgeiz muss man haben, zu wissen, ich würde da auf dem Berg sterben. Ich würde mir alle Zehen abfrieren. So. Okay. Ja. Das ist ein anderes Thema. Nicht meins auf jeden Fall. Man kann auch auf diesem Berg, die Bergpredigt, man kann sterben. In diesem Abschnitt, Matthäus 5 bis 7, es kann einen töten, wenn man da einen falschen Weg einschlägt. Und das ist wichtig, dass wir hier bei dem Prophet Jesaja auch schon etwas mitnehmen, was für eine herrliche Glückseligpreisung. Glücklich alle, die auf ihn harren. Glücklich, die auf ihn hoffen. Warum? Sie begreifen, sie kriegen es nicht hin. Sie hoffen und auf die Ruhe, auf Stillsein. Halt den Mund. Hat Mose schon mal gesagt, gell? Seid still und schaut, wie der Herr für euch kämpfen wird. Das ist ein tiefes Geheimnis. Okay, belassen wir es da. Wir nehmen nur ein paar Seligpreisungen mit. Wir bekommen ein Gespür, in welche Richtung es geht. Und ich hoffe, dass wir in den Seligpreisungen all das dann wieder entdecken werden. Jetzt kommen wir zu einem Riesenthema. Und da muss ich wirklich ganz groß... Mach das so. Hey! So, jetzt kommen sie nicht mehr. Mitarbeiter. Kein Problem, das sind meine Schüler von der Bibelschule gewesen. Die kennen mich. Die das Haus jetzt hier leiten. Unter anderem, nicht nur meine, das ist ja, aber ich durfte ein paar Wege mit denen gehen. Ja, schön. Ja? Nein. Gut. Wir haben es vorhin besprochen. So. Also, jetzt kommen wir zu dem dritten Teil. Und ich habe euch exemplarisch ein paar rausgenommen, aber die werde ich jetzt nicht komplett alle machen, weil das sprengt einfach den Rahmen. Aber jetzt ist wichtig, jetzt kommen wir zu den Psalmen, zu den Schriften, dieser Dreiteilung. Und die sind voll von Glückseligpreisung, voll davon. Exemplarisch ein paar euch rausgenommen und noch als letztes noch eine von den Sprüchen, noch weil wir gerade in den Sprüchen sind. Ich habe euch die rausgenommen. Wisst ihr warum? Warum die Seligpreisung warum so viele in den Psalmen wir sie finden? Die Psalmen sind letztendlich die Bibel in klein. Die Psalmen beschreiben die Königsherrschaft, das Reich Gottes und wie dieses Reich aufgerichtet wird und durch wen es aufgerichtet wird. Und zwar durch den Messias. Und es beschreibt, wer hat Anteil an diesem Reich? Wie kommt man in dieses Reich? Und wer ist dann zu beneiden? Wer hat Anteil an dieser Königsherrschaft? Und darum ist es im Prinzip das Gleiche, was im Matthäus-Evangelium steht. Auch das werde ich euch kurz daran erinnern, wie das Matthäus aufgebaut ist. Matthäus-Evangelium, was ist die Kernbotschaft, wie ist es gegliedert? Aber von der Thematik sind wir da ebenfalls. Das Matthäus-Evangelium, es geht da auch ums Reich Gottes, um das Himmelreich, so wird es im Matthäus-Evangelium bezeichnet. Und es geht um den König Davids. Wer ist der König in diesem Reich? Und dieser König sagt, wie man da hineinkommt. Und dieser König sagt, wer glücklich ist. Wer ist zu beneiden? Wer hat Anteil an diesem Reich? Wer da darf mitmachen? Wer kriegt ein Bürgerrecht in diesem Reich? Wessen König ist, wird er sein? Wer ist da wirklich zu beneiden? Und das Gleiche, das ist die gleiche Botschaft in den Psalmen. Und darum finden wir so viele Glückseligpreisungen in den Psalmen. Schaut mal, wie beginnen die Psalmen? Was ist das erste Wort in den Psalmen? Schlag auf, Psalm 1. Unser berühmter Psalm 1. Ich traue mich schon gar nichts, was zu dem zu sagen. Wenn die Psalm 1 aufschlagt, glücklich, glückselig der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünde nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Richtig? Wir beginnen die Psalmen mit einer Glückseligpreisung. Das ist der Einstieg in die Psalmen. Wer ist wirklich glückselig? Wer ist zu beneiden? Wir können ausdrücken, wer ist gerettet? Und der Maßstab ist welcher? Glückselig ist der, der diesen Maßstab erfüllt. Dem Rat der Gottlosen nicht folgt, den Weg der Sünde nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Ihr könnt euch alle erinnern an unsere Auslegung in Psalm 1. Wer kann es tun? Nur einer. Wir kriegen es nicht hin. Von daher haben wir keine Chance, glückselig zu werden. Und darum kommt Psalm 2. Wir erinnern uns. Und wer wird uns im Psalm 2 vorgestellt? Der König, der Sohn. Und dann kriegen wir mit, der König ist der Sohn, und zwar der Sohn Gottes. Aber uns wird der König vorgestellt. Hab ich meinen König auf Zion geweiht? Schaut mal, Vers 6. Hab doch ich meinen König auf Zion geweiht? Der König wird vorgestellt. Und wer ist dieser König? Lass mich die Anordnung, Vers 7, des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Dieser König ist der Sohn Gottes. Und dann ist welche Reaktion? Was gilt's? Vers 12. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Was haben wir bei Jesaja gelernt? Glücklich ist der, der auf den Herrn harrt, sich bei Gott birgt. Und jetzt lernen wir, bei wem muss man sich konkret bergen? Glücklich alle, die sich bei ihm, bei diesem König, bei diesem Sohn bergen. So führt uns die Glückseligpreisung durch die Schrift hindurch. Wie kann ich glücklich werden? Wie kann ich gerettet werden? Und der Punkt ist, es beginnt sofort, okay, wir werden sofort abgeholt. Es geht hier um Glückseligkeit, es geht hier um Rettung. Und die Rettung ist allein bei dem Sohn. Und so zieht sich das durch und durch. Darf ich euch ein, zwei Psalmen vorstellen. Psalm 32. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Glückseligkeit ich hatte, die Psalmen durchzulesen und überall danach gucken, wo taucht Glückseligkeit auf und dann den Psalm zu lesen, zu überlegen, wie passt das in den Kontext. Das ist meine Glückseligkeit, das macht mir Spaß, also wirklich Freude, dann zu entdecken, wie auf einmal Linien, wie Dinge sich zusammenziehen und dann im Evangelium von Jesus Christus zur Erfüllung kommen. Psalm 33, auch der beginnt mit einem Jubel. Jubelt ihr Gerechten. Das ist der Jubel der Gerechten. Psalm 32, Vers 2. Nee, das ist, Entschuldigung, das war 33. Jetzt 32. Glücklich der, den die Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Druck ist. Herrlich? So, wer ist glücklich? Wer sich bei Jesus birgt. Okay, wer ist noch glücklich? Der eine, dem die Sünde nicht zugerechnet wird. Ja, wie geht das denn? Das ist eine spannende Frage. Wie komme ich dahin, dass Gott mir meine Sünde zudecken wird. Aber der Psalmist sagt, wenn es jemanden gibt, dessen Sünde zugedeckt wird von Gott, der, also glaub mir, der ist glücklich. Wenn es einen glücklichen Menschen gibt, dann den, bei dem Gott seine Sünden zudeckt. Glücklich der, dem die Sünde zugedeckt ist. Das ist wirklich, da ist einer zu beneiden. Ist doch so, oder? Wenn Gott mir meine Sünde mir nicht zurechnet, oh, ich bin der glücklichste Mensch. Glaub mir, das bin ich. Darum kann ich zugleich traurig und zugleich der glücklichste Mensch der Welt sein. Ich bin in meiner Sünde und die Sünde zieht mich zu Boden und macht mich tief traurig. Und ich gebe euch ein Zeugnis. Und zugleich bin ich der Glücklichste, weil ich weiß, dass diese Sünde zugedeckt ist. Und ich weine und ich freue mich. Ich weine und bin tief betrübt und zugleich bin ich dankbar vom tiefsten Herzen, weil ich weiß, dass diese Schuld zugedeckt ist. Das ist Glück. Glückselig die Trauernden, die Weinenden, die nicht einfach nur Heulsusen. Ich bringe euch auf die Spur. Da ich weiß, dass ihr die Seligpreisung kennt, hoffe ich, merkt ihr hier, wenn es darum geht, glückselig die Trauernden, sie werden getröstet werden, dann ist nicht die Rede davon, dass Jesus all die, die mal einfach traurig waren, sagt, hey, schon gut, wird schon gut werden. Und dann komme ich im Himmel und dann haben wir keine Traurigkeit. Alle, die mal geweint haben, wegen Verlust von Familienangehörigen, wegen Krankheit, wegen Krieg, wegen allem, Gott wird alle trösten. Darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Da wird an etwas zugedeckt und man bekommt, es geht um eine andere Trauer. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Boah. Also, wenn ihr zweifelt, wenn es Tage gibt, an denen ihr wirklich zweifelt, schreibt diesen Psalm auf, lernt ihn auswendig, schreibt ein Lied darüber oder ein Gedicht und singt es, trällert es von den Bergen, wiederholt es, ruft es euch ins Gedächtnis. Wer ist glücklich? Dann werdet ihr glücklich. Denn das ist unser Glück. Das ist unser Glück. Ein herrlicher Psalm, oder? Taucht gleich nochmal auf im Neuen Testament. Es wird einen geben, der es auslegt. Sage ich euch gleich nochmal. Welchen nehme ich noch? Gerade 33,12 vielleicht. Jetzt kommt ihr zu meinem Lieblingsthema, das ich nicht behandeln werde. Aber ihr kennt mich. Wer ist noch glücklich? Glücklich die Nationen, deren Gott der Herr ist, das Volk, das er sich erwählt hat, zum Erbteil. Wer ist wirklich zu beneiden? Wem wird die Sünden zugedeckt? Wem wird die Schuld nicht zugerechnet? Wer sind das? Glücklich die Erwählten. Eine Glückseligkeit in der Erwählung. Fremd für viele. Da ist viel Hass und Unverständnis und alles, aber keine Glückseligkeit. Wisst ihr, warum das in diesem Zusammenhang auftaucht und warum das auch 32 und 33 die Glückseligkeit hier? Weil Rettung nicht unser Verdienst ist, nicht unser Werk ist. Wenn Gott die unsere Sünden zudenkt, dann nicht wegen unserem Gutsein oder weil er sagt, okay, der verdient, sondern das ist allein in ihm. Und wenn wir hier von der Erwählung reden, dann reden wir, das ist allein aus seiner Entscheidung heraus tut er das. Das hat nichts mit unserem Werk zu tun. Warum mache ich das? Ich bereite euch für den Einstieg auf die Bergpredigt. Und seht ihr, wo wir anfangen? Da müssen wir anfangen. Das sind die Basics. Die werden von Anfang an, allein in den Psalmen, werden all diese Dinge gelegt. Psalm 65, Vers 5. Spring mal. 65, Vers 5. Da haben wir nur einen übersprungen, nur zwei. Habt ihr 65, Vers 5? Wer mag es lesen? Okay. Vielen Dank. Die Engel haben es gehört.
Glückselig.
Ja, ist gut. Im Chor.
Lukas. Glückselig der, den du erwählst und er zunahmen lässt, dass er dir in Zeiten deiner Vorhöfe wohne. Wir werden gesättigt werden mit dem Guten deines Hauses, dem Heiligen deines Tempels.
Wer ist zu beneiden? Wer ist glücklich zu preisen? Wen Gott erwählt, dass er ihm nahen darf. Seht ihr das? Da, also, wenn du sagst, also wer ist zu beneiden? Wer kann sich wirklich glücklich schätzen, wenn Gott sagt, du darfst mir nahen? Boah, das ist ein Vorrecht, wer gesättigt wird. Merkt euch diese Begrifflichkeit. Tauchen alle in der Bergpredigt auf. Glücklich die hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Sie Gott nahen, die werden von Gott gesättigt werden. Und hier, das ist unser Hintergrund, um die Seligpreisungen ein bisschen tiefer zu begreifen, was da steht, ohne hinterher schon verstehen, aber etwas mehr. Um was geht es jetzt? Von Gott eine Sehnsucht gestillt zu bekommen. Und nebenbei, diese Sehnsucht ist, Gott zu nahen, Gott zu begegnen. Glücklich ist der, der erwählt ist, Gott nahen zu dürfen. Gehen wir weiter? Lasst mich euch noch 1, 2, 3 zeigen. Psalm 84. Irgendwie komme ich bei keinem Thema, keiner Bibelfreizeit, dass ich in den Psalmen lande. Gell? Die sind einfach der Hammer. Psalm 84. Hab am Bodensee Hebräerbrief ausgelegt. 7 Verse. Die meiste Zeit waren wir in den Psalmen. So, weil der permanent Psalmen zitiert. Sie schöpfen alle aus diesem Buch. Sie schöpfen alle aus diesem Buch. Und sie legen alle dieses Buch aus letztendlich. Darum, das meistzitierteste Buch in der Bibel sind die Psalmen. Und von daher müssten wir das auch uns die Zeit nehmen, das kurz anzuschauen. Psalm 84, 5 bis 6. Glückselig sind die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Ich liebe diesen Psalm. Glücklich ist der, der sagen kann, Gott ist meine Stärke. Nicht ich, nicht meine Stärke, seine Stärke. Glücklich, der begreift, dass Gott seine Stärke ist. Der ist wirklich glücklich. Ich kann euch sagen, in dem Moment, wo ich begreife, dass es nicht auf meine Stärke ankommt, sondern auf Gottes Stärke, dann beginne ich glücklich zu werden. Da beginne ich zur Ruhe zu kommen, still zu werden. Rumzumachen und rumzutun und zu probieren. Dann kommt Glückseligkeit. Dann guckt man mich an und sagt, guck mal, selig. Das ist der Selige. Warum? Er merkt, Gott ist seine Stärke. Also, wie komme ich auf diesen Berg? Kann ich ihm nahen? Wie komme ich dahin? Weil er mich erwählt hat. Weil er mich hinbringt, weil ich mich bei ihm berge, weil ich alles von ihm erwarte. Weil er meine Stärke ist, ich kriege das nicht hin, ich komme da nicht hoch. Diesen Maßstab, ich kriege das niemals hin. Oh, ich muss es nicht. Er ist meine Stärke. Glückselig ist der, der begreift, Gott ist seine Stärke. Gott ist seine Stärke. Noch mehr? Psalm 89. Über den wird übermorgen predigen für uns zu Hause. So, einen ganz lieben Gruß ausrichten. Oh, gut, dass ich das gerade gesagt habe. Wir haben versprochen, gegenseitig Grüße auszurichten. Soll ich lieben Gruß ausrichten? Ja, wir telefonierten heute und der sagte mir, was er morgen am Sonntag bei uns predigen wird. Nein, er wollte über den predigen. Ich habe gesagt, mach's nicht, stimmt sowas. Weil ich sagte, du brauchst noch ein bisschen mehr Zeit zum Vorbereiten. Und er hatte keine Zeit, er musste Schule noch und so. Entschuldigung. Also, Psalm 89, Vers 16. Wie weit sind wir von der Zeit? Gut.
Zwei Tage.
Zwei Tage haben wir von der Zeit. Das heißt, erster Abend, gell? Ist noch gut in der Zeit. Vers 16. Glücklich ist das Volk, das den Jubelruf kennt. Herr, im Licht deines Angesichts wandeln sie. Wer ist glücklich zu beneiden? Das fange ich an euch zu fragen. Jetzt habe ich euch auf die Spur gebracht. Wer ist glücklich? Wer ist zu beneiden? Wer darf sich freuen? Wer was hat? Sein Volk, richtig? Gottes Volk? Wer den Jubelruf kennt, richtig? Was bedeutet das?
Wer den Sieg hat.
Von welchem Jubelruf geht es hier? Der Siegesruf. Der Jubelruf. Das Halleluja. Von was denn? Die Erlösung. Der den Jubel. Hosianna, der dann kommt, den Sohn Davids. Der ihn zu preisen hat. Glücklich ist der, der den Sieg kennt und sich über diesen Sieg freut und den Sieg über das jubeln kann. der nicht einfach nur sagt, Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Versteht ihr? Man kann all das sagen, lobet den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Man kann all dieses selig, oder dieses, das man kann sagen, aber glücklich ist der, der wirklich diesen Jubelruf kennt. Wenn er das sagt, meint es auch so, weil er weiß, er kennt, was es bedeutet, von Gott erwählt zu sein. Er kennt, was es bedeutet, sich bei Gott zu bergen. Er kennt es, was es bedeutet, bei Gott zur Ruhe zu kommen. Er kennt es, was es bedeutet, dass der Herr seine Stärke ist. Er kennt den Weg des Gerechten. Er weiß, was es bedeutet, sich bei dem Sohn zu bergen. Er kann diesen Sieg, er kann jubeln darüber. Es ist für ihn eine Freude. Er jubelt. Und nicht, weil es einfach jetzt Lobpreiszeit kommt. Nur nebenbei, ich weiß nicht, woran es liegt. Jede Freizeit, wenn wir hier singen, mich haut es um. Ich weiß nicht, woran es liegt. Liegt es an diesen Räumen? Liegt es daran, dass ihr so glückselig seid? Ich weiß nicht, woran es liegt. Also, oder? Ja, empfinde ich es nur so. Also ich denke, das klingt so, macht's gut. Nicht, dass ich mich beschwere über das, wie wir sonst singen. Aber es klingt einfach, aber egal in welchem Raum. Glücklich der, der den Jubelruf kennt. Das heißt, wenn er das ausspricht, er weiß, was es bedeutet. Und dann, was ist jetzt? Guck mal inhaltlich, was ist der Jubelruf inhaltlich? Vers 16, zweiter Teil. Das ist nur ein Parallelismus nebenbei. Ist es okay, wenn ich mit euch so ein bisschen arbeite? Das meine ich ein bisschen Bibelarbeit. Was steht da? Wer sind die? Was tun sie? Im Licht deines Angesichts wandeln sie. Wann beginnt man zu jubeln? Was ist die Summe? Was ist das Licht des Angesichts des Herrn? Ist es schwer? Einigen nicht?
17 und 18 noch dazu.
Ja, bevor wir 17, ja, gleich. In wessen Angesicht leuchtet die Herrlichkeit Gottes? Jesus. Im Angesicht Christi. In welchem Angesicht wandeln sie? In welchem Licht wandeln sie? Jesus sagt, ich bin das Licht. Er leuchtet uns den Weg. Er leuchtet uns die Herrlichkeit Gottes. Er erleuchtet uns, dass wir glücklich über all das sind, was wir in Christus haben, nämlich das Evangelium der Rettung. In deinem Namen freuen sie sich täglich und durch deine Gerechtigkeit werden sie erhöht. Seht ihr das? Durch welche Gerechtigkeit? Durch seine Gerechtigkeit. Sie jubeln, weil sie im Angesicht Jesu Christi endlich die Gerechtigkeit Gottes sehen können. Endlich die Gerechtigkeit Gottes haben können. Sie können auf diesem Weg der Gerechtigkeit gehen. Jesus wird das sagen in der Bergpredigt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als der schriftgelehrten Pharisäer, kommt ihr in das Reich Gottes nicht hinein. Ihr werdet diesen Berg niemals besteigen können. Glücklich ist der, der begreift, auf welchem Weg er eine Gerechtigkeit bekommt, die besser ist als der schriftgelehrten Pharisäer. Wer das sehen kann, und woran erkennt man jemanden, der glücklich ist? Er kennt den Jubelruf. Man erkennt an dem, was er sagt. Man erkennt an dem, was er singt. Man erkennt an dem, wie er es sagt. Und man erkennt daran, wie er es singt. Er kennt den Jubelruf. In gewisser Weise kennt er das neue Lied. Nicht nur das alte Lied des Moses, er kennt das neue Lied des Lammes. Er kennt dieses Lied. Er kennt den Jubelruf. Herrlich, herrlich, herrlich. Oh, herrlich. Doch Psalm 128. Damit ich das Gefühl habe, ich habe nicht alles genommen, springe ich wenigstens über einen Psalm drüber. Psalm 128, Vers 1. Ich will den lesen. Glücklich, nein, das lest ihr, jetzt darfst du es lesen.
Glücklich ist jeder, der den Herrn gehorcht und nach seinen Weisungen lebt.
Okay. Glücklich der, ja, der was tut? dem Herrn gehorchen nach der Übersetzung, beziehungsweise Gott fürchtet, wir merken, hier hat was mit Gehorsam zu tun, okay? Und ich würde so gerne jetzt, also in dem Moment würde ich so gerne kurz spüren, was es mit euch macht. Glücklich ist der, der den Herrn fürchtet. Wo ist da der Glück, gell? Wo ist glücklich sein, wenn man den Herrn fürchtet oder dem Herrn gehorcht? Oh, gehorchen, das ist kein Glück. Das ist nicht glücklich, oder? Schaut mal, was bedeutet Gott gehorchen? Was bedeutet Gott zu fürchten? Wer was tut? Auf seinen Weg wandeln. Was ist dieser Weg? Wer Gott fürchtet, das heißt, wer Gott gehorsam ist, indem er den Weg einschlägt, der auf die Spitze, der zum Berg Zion führt, um das jetzt mal schon nach vorne zu greifen. Glücklich ist der, der das, was Gott sagt, fürchtet, das heißt, dem gehorsam ist und den Weg einschlägt, den Gott sagt, auf dem man den Weg erreichen kann. Versteht ihr, wenn man das auflegt, glücklich ist der, der Gott fürchtet, dann denkt man, wie kann man glücklich werden, wenn man Angst vor Gott hat? Das ist nicht der Punkt. Man wird glücklich, weil man Gott vertraut oder man Gott gehorcht hat und ihm fürchtet, weil man sagt, wenn Gott mir gesagt hat, du kannst nur auf diesem Weg das Ziel erreichen und ich ihn nicht gehorche und ihn nicht fürchte, werde ich einen anderen Weg wählen. Aber wenn ich Gott fürchte, werde ich den Weg einschlagen und dann werde ich auch ankommen. Glücklich ist der, also, der auf Gott hört und den Weg einschlägt. Und das ist so wichtig für uns, das Matthäus-Evangelium, die Bergpredigt zu verstehen. Jesus sagt, wisst ihr, auf welchem Weg? Ich greife schon immer ein bisschen raus, dann wird es hören, dann wird es vertiefen. Er sagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Jesus kommt und wisst ihr, was er bringt? Eine neue Tora. Er bringt ein neues Gesetz. Er bringt eine neue Weisung. Er zeigt einen neuen Weg. Wisst ihr, wie die Christen am Anfang hießen? Bevor man sie Christen beschimpft hätte. Eigentlich ist ein Schimpfwort Christen. Der neue Weg. Am Anfang permanent, der neue Weg, nach der Sekte, die heißt der neue Weg. Oder nach dem neuen Weg. Wisst ihr, dass wir früher der neue Weg hießen? Weil es gab einen alten Weg und es gibt einen neuen Weg. Und der alte Weg war welcher? Aus deiner eigenen Kraft, aus deiner eigenen Stärke, laut sein, kämpfen. Und der neue Weg ist was? Still sein, zur Ruhe kommen, auf Gott harren, von Gott alles erwarten. Das ist ein neuer Weg, das ist ein komplett neuer Weg. Das ist nicht, ja, ein bisschen anderer Weg, das ist ja falsch verstandener Weg, der andere Weg war auch gut, aber wurde halt falsch verstanden. Nein, das ist ein komplett neuer Weg. Glücklich ist der, der Gott fürchtet. Und wenn Gott sagt, nur auf diesen Weg kommst du nur an, dann hat er auch diesen Weg geht. Das ist der glückliche Mensch. Weil das Ziel, auf Ziel kommt an. Psalm 1 beginnt mit einer Glückseligpreisung. Psalm 1 und 2 ist die Einleitung zu den Psalmen. Und sie beginnen mit einer Glückseligpreisung. Psalm 146 bis Psalm 150 ist der Abschluss der Psalmen. Übrigens, wir haben schon mal Psalmen auch in einer Freizeit gemacht. Witzig. Ja, also Déjà-vu. So, die bilden einen Abschluss, glaube ich, habe ich auch damals gesagt. Und schaut mal, wie beginnt der Abschluss? Da taucht wieder Seligpreisung auf. Und mit dieser höre ich mit den Schriften auf. Psalm 146, Vers 5. Psalm 146, Vers 5. Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf ihn, auf dem Herrn, seinem Gott steht. Das ist die Zusammenfassung letztendlich. So, am Ende kommt ein zehnfaches Halleluja. Ein zehnfaches von denen, die den Lob kennen, den Jubelruf kennen. Und darum kommt ein zehnfaches Halleluja. Es beginnt mit einem Halleluja, endet mit einem Halleluja. Jeder dieser Psalmen. Ein vollkommenes Halleluja, ein vollkommener Jubelruf. Und in diesem Jubelruf wird uns gesagt, ein Grund. Warum? Weil die Hilfe unser Gott ist. Er ist meine Hilfe. Ich brauche ihn. Bis dahin, ich fasse das nur mal kurz zusammen, damit ihr gedanklich versteht, was ich hier mache. Um verstehen, warum Jesus die Seligpreisung da macht. Und was, andersrum, Der Inhalt der Seligpreisung bei Jesus wird niemals etwas anderes sein, was hier ist. Denn die Seligpreisungen, letztendlich wendet er sie an. Er legt sie aus. Denn er hat da die Seligpreisungen, die im Matthäus-Evangelium gesprochen hat, die hat er auch hier gesprochen. Und sie werden nicht verschiedene Dinge. Versteht ihr? Die Seligpreisungen hier werden nicht uns sagen, Freund, du kannst nur alles von Gott erwarten. Komm zur Ruhe, schweige, hör auf, Gott wird alles tun, setz deine Hoffnung allein auf ihn. Sonst wirst du den Weg der Gerechtigkeit nie finden. Das ist die Botschaft im Alten Testament über die Seligen. Da kommen wir nicht ins Neue Testament und dann heißt glückselig die, aber die jetzt mal jetzt hier rein mal lochen und sich anstrengen und den Feinden das tun und den das tun und den das tun und das nicht tun und deswegen aber das tun und denkst, boah, das sind ja zwei verschiedene Stiefel. Normalerweise war es im Alten Testament schwer, im Neuen Testament soll es gut sein. Scheint ja genau andersrum zu werden. Die Botschaft ist die gleiche. Es geht, auf welchem Weg wird man glücklich? Glückselig. Auf welchem Weg wird man gerettet werden? Ich mache einen Sprung. Darf ich trotzdem kurz die Zeit abfragen? Ich habe, eigentlich habe ich gedacht, das zeigt es mir hin. 20 nach 8?
9.
Ja, 9, okay. Dann habe ich so ungefähr im Blick. Könnt ihr noch ein bisschen? Okay. Jetzt bleibt uns noch nur das Neue Testament. Jetzt haben wir einen kleinen Einblick, wirklich einen kleinen Einblick und Überblick über die drei Teile des Alten Testaments, wie die Seligpreisungen da verwendet werden und in welchem Thema mit welchem Thema es verknüpft wird. Und ich sage nochmal, mit dem Thema der Rettung. So, jetzt, wie macht es die Bibel? Wie macht es das Neue Testament? Der zweite Teil von der Bibel, gehen wir in den Römerbrief und diese Stelle möchte ich lesen, weil Paulus Psalm 32 hier auslegt. Deswegen mag ich diese Stelle und will auch sie an dieser Stelle zitieren. Römerbrief, nur nebenbei, wer gerne die PowerPoint, da kommt noch einiges. Haben wir echt die Mühe gemacht, ein paar Sachen einfach mal abzutippen und euch ein paar Schaubilder zu machen. Ihr könnt gerne diese Sachen auch dann von mir haben. Als PDF, als E-Mail, als wie auch immer, als Papier. Aber wenn ich es abschreibe, ist nicht schlecht, weil das ist ein doppelter Lerneffekt. Ja. Also Römerbrief, Entschuldigung. Römerbrief, Kapitel 6, gell? Ja, 4. Bei Abraham sind wir. Die ganze Argumentation ist ja, von Paulus ist klar, Römerbrief, ihr seid unfähig. Durch alle Schichten, durch alle Generationen, durch alle Institutionen, alle sind unfähig, von Gott gerecht zu werden. Da ist keiner, der gerecht ist. Da ist niemand, der nach Gott fragt. Also die Unmöglichkeit des Menschen, aus sich selbst gerecht zu werden, ist für uns klar, was der Römerbrief bedeutet. Und dann erklärt er natürlich im Römer 3, 21 einen Höhepunkt, auf welchem Weg, aus Glauben an Jesus Christus, und belegt mit dem Alten Testament. Und dann sagt er, Freunde, es war immer so, dass Gottes Gerechtigkeit man nicht aus Werken bekam, sondern allein aus Glauben. Und was bedeutet aus Glauben? In Glauben, dass Gott unsere Sünden zudecken wird. Und er sagt, wisst ihr was, dass Abraham das geglaubt hat. Und wisst ihr was, David hat es auch geglaubt. Darum hat er es geschrieben. Und dann verwendet er diesen Psalm und ich lese es ab Vers 6. Vers 6. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht. Das ist schön. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht. Also wie spricht David über jemanden, wer ist selig? Und dann sagt er, glückselig, des Menschen ausspricht, den Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Das ist die Auslegung von Paulus. Dass David, schaut mal, ihr versteht, was sagt Paulus? David wusste, dass Gott einem Menschen die Gerechtigkeit nicht aus Werken zurechnete. Versteht ihr, wie viel David wusste? Das ist der Rechtfertigungsglaube. David wusste, dass man nicht durchs Gesetz, nicht durch Opfer. David war klar, Gott spricht mich gerecht allein aus Glauben. Aber an Glauben an wen? An den Sohn. Küsst den Sohn, hat er geschrieben. Küsst den Sohn, damit ihr nicht umkommt. Bergt euch bei ihm. David wusste, einer meiner Nachkommen, das wird der Sohn Gottes sein. Wie geht es? Mein Sohn wird Gottes Sohn sein. Und der wird auf dem Thron sitzen, er wird der König sein, alle, die sich bei ihm bergen, die werden gerettet werden. Und das war nicht aufgrund von Werken, das wusste alles. Und was zitiert er? Schaut mal, Vers 7. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Paulus sagt, dass in diesem Psalm David schreibt, dass Gott aus Glauben einen Gerechtigkeit zuspricht und nicht aus Werken. Das ist die Bedeutung einer Glückseligkeit. Zumindest bei Paulus. Ein Beispiel, wie das Neue Testament die Seligpreisung verwendet und die Seligpreisungen deutet. Titus, Kapitel 2, Vers 13, finden wir eine andere Stelle von Paulus. Titus 2, Vers 13. Ist auch schön. Ihr versteht, warum ich gesagt habe, wir machen ein bisschen Bibelarbeit. Ja? Wir arbeiten uns ein bisschen durch die Bibelstellen und gucken uns diese Querverbindungen. Vers 13. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung des Herrn, der Herrlichkeit unseres Gottes und Retters eures Christus erwarten. Er spricht von der Erscheinung Jesu Christi als unseren Retter Gottes. Das ist eine wahnsinnige Aussage. Jesus ist Gott, er ist unser Retter, er wird erscheinen und sagt, das ist die Glückseligkeit. Das ist unsere Glückseligkeit. Wir erwarten die glückselige Hoffnung, das ist unsere glückselige Hoffnung. Jesus, der Retter, wird kommen. So, da sind die Glückseligen, die Jesus als ihren Retter erwarten. Nicht als ihren Richter, sondern als ihren Retter erwarten. Das ist die Glückseligkeit. Wenn jemand weiß, Jesus wird kommen, um mich zu retten und nicht mich zu verdammen, der ist glückselig. Gestern, also in letzter Zeit nicht wenig, aber gestern wieder, saß ich bis spät mit einem Mann da, der Seelsorge suchte, kam weit hergefahren, nach der Arbeit, Stunden kam er in der Dunkelheit. Wisst ihr, wegen einem Anliegen. Er will zu diesen Glückseligen gehören und er fühlt es nicht. Er sagt, ich kann alles verstanden, ich habe Haufen Predigten von dir angehört. Ich habe alles angehört, ich stimme dir alles zu. Aber er ist nicht durchgedrungen. Und er weiß nicht, wenn Jesus kommt, er weiß nicht, ob das zum Gericht oder zur Rettung sein wird. Er hofft, dass es zur Rettung sein wird. Aber er weiß es nicht. Viel Arbeit. Und nach vieler Arbeit sitze ich da und sage, lieber Freund, weißt du was? Ich bin fertig. Habt ihr alle Bibelstellen vorgelesen? Habt ihr alles gesagt? Wenn der Herr es dir nicht schenkt, ich kann es dir nicht geben. Glückselig, der diesen Jubelruf kennt. Glückselig, der das tut. Und in dem Moment, versteht ihr, ich kann es nachvollziehen, und dann weiß ich, oh, wie glückselig ist jemand, der das weiß, weil das ist etwas wirklich Kostbares. Aber nur nebenbei, nur zum Zeugnis. Lange geredet. Ich habe mir so gesagt, okay, du weißt es nicht. Ich habe gesagt, wirklich, komm, wir machen es fest jetzt. Dann kannst du auf diesen Moment, hast du einen Zeitpunkt. Komm, lass uns festmachen. Ging nicht. Hatte seine Gründe, hin und her. Wollte nicht heuchen, wollte es wirklich ehrlich machen. Er ist wirklich ein toller, ehrlicher Mensch. Und dann sage ich, darf ich für dich beten? Und gebetet, war ich fertig, gucke ich so hoch, sagte, darf ich auch beten? Ich sage, natürlich darfst du beten. Dann beginnt er zu beten. Und wisst ihr, wie er betet? Er spricht, Herr Jesus, erbarme dich. Herr, sei mir gnädig. Und spricht so. Und wisst ihr, indem er betet, geht ein Schauer durch meinen Rücken, bis jetzt gerade, wo ich sogar erzähle. Und ich weiß, wisst ihr, wenn ich höre, ein Bruder im Herrn, und mir fällt die Bibelstelle 1. Korinther 12, niemand kann sagen, Herr, außer im Geist. Und dann ist er fertig, sage ich, weißt du was, mein Bruder? Weißt du, dass du niemals so beten könntest, wenn du den Geist nicht hättest? Guckte mich so an, darf ich es dir vorlesen? Ein bisschen Glückseligkeit kam über seine Lippen. Ich merkte, irgendwie zuckten so die Winkel nach oben. Sagt, das Wort Gottes sagt es. Dann sage ich, glaubst du, dass Jesus der Herr ist? Ja. Dass der Erlöser ist? Ja. Für die Sünden gestorben? Ja. Glückselig bist du. Wisst ihr, was ihm fehlt? Meiner Meinung nach, dass der Geist Gottes in seinem Herzen das zu einem Fühlen macht. Dass etwas in seinem... Ich kann es nicht beschreiben, aber es muss von Ratio... Ja, ja, ich habe das gerade ein Wort erfunden. Also, von unserer Ratio. Muss es in unser Herz hinein. Und was ich damit meine, ist nicht das ist was Logisches und richtig, und da sagt alles richtig. Der Geist muss es in uns zu einem Jubelruf machen. Das, was man, das ist glücklich, wer diesen Jubelruf kennt, der aussprechen kann und sagen: Ich weiß es! Halleluja! Halleluja! Und ganz ehrlich, jeder, der das kennt von euch, ich kann euch sagen: Glückselig seid ihr. Denn das ist letztendlich Glückseligkeit. Glückselig bist du. Und weißt du was, du kannst trauern und alles, es kann alles kaputt gehen und alles Krankheit, alles das, aber wenn du das hast, gehörst du zu den glückseligen Menschen. Bist du zu beneiden. Du bist zu beneiden, weil viele es nicht haben. Und wisst ihr, wie viele es sich das wünschen? Und sie haben es nicht. Und sie kämpfen drum. Und sie flehen. Und sie würden Geld dafür zahlen, um diese Ruhe zu bekommen, um diesen Frieden zu bekommen. Aber die Welt kann es nicht geben. Glücklich die, die diesen Frieden haben. Ich sage so, wie es ist, glücklich die Erwählten, die sich bei dem Herrn bergen und auch bei dem Herrn Schutz finden und wissen, er ist mein Schild, er ist mein Schwert, er ist meine Burg, er ist mein Schirm, er ist alles für mich. Glücklich diese Menschen. Wisst ihr was? Das ist das Volk Gottes. Eigentlich ist das Volk Gottes diejenigen, die diesen Jubelruf kennen. Das Gottesvolk besteht aus solchen Jubler, Jubilierer. Okay, ich springe ein bisschen. So, ich mach Punkt. Okay, guck mal, einiges da, gell? Wisst ihr, wie ich aufhöre? Mit dem letzten Buch. Ich habe mit dem ersten Buch angefangen. Ich höre mit diesem letzten Buch auf. Und das Herrliche ist, die Seligpreisungen kommen in der Offenbarung auch vor. Und wer hat es gedacht, wie oft? 7-mal. Zum Schluss lesen wir sie. 7-mal. Die Zahl 7 taucht ja permanent in der Offenbarung auf. Das ist die Ganzheit. Und so wie es 7 Engel gibt, 7 Gemeinden gibt, 7 Posaunen, 7 Zornschalen, gibt es auch 7 Seligpreisungen. Das heißt, eine Ganzheit an Seligkeit. Und wie endet die Bibel mit welcher Seligpreisung? Okay? Also was sind diese Seligpreisungen? Und wenn wir das jetzt gelesen haben, dann haben wir uns ein bisschen darauf vorbereitet. Ein kleines Gespür und uns ein bisschen ausgerichtet auf das, was wir ab morgen früh dann weitermachen werden. Indem wir die Seligpreisung dann in Kontext, nicht der Bibel, sondern vom Matthäus-Evangelium einbetten werden. So, Offenbarung, Kapitel 1 geht's los und 22 endet. Und dazwischen kommt es noch einmal, aber etwas am Ende. Also starten wir. Kapitel 1, Vers 3, die erste Seligpreisung, beginnt, also nachdem, kurze Gruß, kurz gesagt, Offenbarung Jesu Christi und dass Johannes das alles sagen muss, kommt die, sofort beginnt wie? Wiederum mit einer Seligpreisung. Ist doch ehrlich, oder? Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagen und bewahren, was geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Wer ist zu beneiden? Wer ist glücklich, der dieses Buch liest und das, was da liest, bewahrt? Nur nebenbei, ein bisschen ketzerisch, das erlaube ich mir. Ist ja nicht auf Video, nur auf Ton. Für all die, die für sich die Offenbarung nur bis Kapitel 3 ernst nehmen, schwierig glückselig zu werden. Denn die Glückseligkeit gilt denen, die dieses Buch lesen, und zwar nicht nur bis Kapitel 3. Ist komplett lesen. Und alles, was darin steht, bewahren. Und bewahren ist so. Das ist, was ich versucht habe in allen diesen Seligpreisungen. Hier wird uns nämlich in der Offenbarung ein Weg der Gerechtigkeit aufgezeigt. Wer sind die Glückseligen? Wer das glaubt und das bewahrt, was in diesem Buch steht. Und wisst ihr, um wen es hier geht? Um den König, nämlich der Löwe, der das Lamm wird. Und somit jedes Recht und jede Legitimation hat, das auszuführen, wozu er gesandt ist, nämlich alle sieben Siegel zu brechen und den Ratschluss Gottes, die Erlösung der Menschheit, seines Volkes, seiner Braut, zu vollenden. Glückselig ist wer das liest, es hören kann, Ohren hat, der höre, hören kann, wenn sieben Sendschreiben, und das für sich bewahren kann. Sagen, das ist mein Glaube. Das behalte ich. Das kann mir niemand nehmen. Glückselig ist der. Wisst ihr warum? Weil spätestens bei dieser Seligpreisung darf er bei dem Hochzeitsmahl dabei sein. Und übelst glückselig sein. Ja? Lass uns ein, zwei weiterlesen. Erst wird wieder aufgegriffen in Kapitel 14. Warum? Schleichwerbung, Einladung, ab nächstes Jahr Offenbarung. Wir sind da noch nicht so weit. Es kommt alles noch. Kapitel 14, Vers 13. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glückselig die Toten, die vom jetzt an in dem Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werken folgen ihnen nach. Das ist mein Lieblingstext. Und diesen Text predige ich bei all denen an der Beerdigung, die ich liebe und von denen ich weiß, sie sind beim Herrn. Das habe ich bei meiner Oma gepredigt, habe ich beim Alex gepredigt, weil ich weiß, dass sie glückselig sind. Wisst ihr warum? Sie dürfen jetzt ruhen. Die sind jetzt diejenigen, die wir in Jesaja gelesen, in den Psalmen gelesen haben. Kommt zur Ruhe. Glückselig, weil die, wenn ihr zur Ruhe kommt. Das ist die wahre Ruhe. Sie sind bei ihm. Werke spielen keine Rolle. Und selbst was sie getan haben, spielt keine Rolle, weil das kommt irgendwann mal nach. Sie sind beim Herrn. Und das ist, was sie brauchen, ist nichts anderes. Beim Herrn sein. Ich weiß um den Schmerz, ich weiß um das Leid, ich weiß, was es in uns auslöst. Ich weiß das. Und ich will das nicht leugnen, dass es uns wehtut. Und es darf auch wehtun und wir dürfen trauern über all diese Dinge. Und genauso wie über unsere Krankheiten, über unsere Sünde trauern, können wir aber in der Trauer in der gleichen Zeit die Tränen laufen und wir können glückselig sein. Paradox für die Welt, durchgeknallt, in unserem Glauben Realität. In unserem Glauben ist das die Ruhe, ist das der Friede, ist das die Seligkeit, dass man mitten im Leid selig sein kann. Warum? Weil man das weiß, weil wir das haben. Wir haben glückselig, dessen Hoffnung der Herr ist. Weil wir haben eine andere Hoffnung. Und darum können wir im Leid selig sein. Und wenn wir begreifen, dass letztendlich die wahre Ruhe und Seligkeit bei ihm dann sein und wahres Ausruhen bei ihm sind, dann ist es eigentlich egoistisch, wenn alle Menschen wir hier halten wollen. Eigentlich ist es fies, du darfst noch nicht gehen, dann bin ich unglücklich. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich sage das im Wissen, dass ich meine Mutter so lange bei uns haben, wie es nur geht. Aber ich weiß, wo sie glücklicher wäre. Ich weiß es. Warum? Ich kenne die Schrift, ich kenne den Jubelruf. Und wisst ihr, was gut ist? Sie kennt ihn auch. Sie kennt auch diesen Jubelruf. Herrlich. Offenbarung 16, Vers 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Glückselig, der wacht. Oh, ist doch anstrengend und all das. Aber was bedeutet wacht? Der aufpasst, dass er nicht nackig rumlaufe. Ihr seid alle gut erzogen. Ich glaube, das ist nicht unser Kampf morgen. Oh Mann, schon wieder was anziehen. Ich war vorher kurz noch bei der Bank, um den Rest zu zahlen. Da läuft ein Mann halbnackig, es regnet, kalt, so schott, barfuß. Da zieht ihr was an. Ja, ist doch kalt. Wir verstehen, um was es hier geht. Die bewahren was? Ihre Kleider. Welche Kleider? Im Kontext der Offenbarung, unsere Gerechtigkeit. Welche Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit, die uns geschenkt ist. Von wem? Von Jesus. Wer ist glücklich? Wer ist zufrieden? Wer weiß, Jesus kommt bald. Und das Einzige, worauf ich aufpasse, ist nicht, dass ich gut dastehe, dass ich nie gesündigt habe. Der begreift, wenn ich seine Gerechtigkeit nicht behalte, dann bin ich nackt. Ich kann mich begleiten, wie viel ich will. Ich werde immer nackt vor ihm stehen, wie Adam und Eva. Aber was ich habe, ist seine Gerechtigkeit. Das ist ein Glückseliger, der bis ans Ende daran festhält, dass Jesus ihm genügt. Und der nicht nur denkt, ja, aber noch ein bisschen muss ich noch was tun. Ja, Jesus genügt, aber wenn ich, da muss ich noch das machen, aber auch das lassen oder, nein. Der bis ans Ende diese Wahrheit bewahrt. Glückselig sind die, die sich bei ihm bergen. Fertig. Das ist die Glückseligkeit. Wir gehen noch die anderen sehr schnell, wobei alle so herrlich sind. 19, Vers 9, damit ihr einfach sie gelesen habt. Nur nebenbei, das sage ich jetzt schon, wisst ihr warum, wie die Offenbarung das so macht? Die sagt, lies mal die Offenbarung und wenn du merkst, da tauchen 7 Seligpreisungen auf, lies sie alle, fass sie zusammen, dann weißt du, was Seligkeit, glückselig bedeutet. Lies die Offenbarung, wenn du merkst, Gericht kommt 7-mal vor, fass es zusammen, dann weißt du, was das Gericht ist. Lies die Offenbarung, wenn du merkst, 7-mal taucht das Kommen Jesu auf, dann lies alles, schau das hier zusammen, dann weißt du, was das Kommen Jesu bedeutet. Das heißt, du bekommst eine ganzheitliche Schau. Guck dir alle Aspekte an. Und so wird die Glückseligkeit in der Offenbarung aus allen verschiedenen Aspekten beleuchtet. Ein Aspekt ist Kapitel 19, Vers 19, Vers 9, da steht, und er spricht zu denen, zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Betone nochmal, glückselig, der nahen darf. Haben wir gelesen. Glückselig die Erwählten, die zu mir kommen dürfen. Glückselig die Eingeladenen sind. Glückselig die meine Stimme hören und sie mir folgen. Wenn die Einladung ausgeht in diese Welt, in die Gassen und Straßen bis ans Ende der Welt, wenn die Einladung ausgeht, glückselig die es hören und diesen Weg erkennen, auf welchem Weg sie da ankommen. Glückselig sind die, die dann dabei sein dürfen, wenn die Party steigt. Die da nicht draußen sind, die nicht draußen warten müssen und sagen nicht, Herr, Herr, haben wir nicht, Herr, Herr. Glückselig, die dabei sind. Das ist die Glückseligkeit. Kapitel 20, Vers 6. Sogar im tausendjährigen Reich gibt es eine Glückseligkeit. Ja? Gibt es auch. Vers 6. Und wenn man diese Glückseligkeit versteht, dann merken wir leben mittendrin. Schaut mal, was da steht. Glückselig und heilig sogar. Glückselig und heilig. Glückselig, glücklich und abgesondert. Rein. Wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht. Sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Okay. Ja gut, trifft uns halt. Na egal. Die Glückseligkeit ist wo? Wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Was ist die erste Auferstehung? Das Gute, dass ihr echt fit seid. Wiedergeburt. Wiedergeburt. Das ist die erste Auferstehung. Ihr wart tot und ihr seid jetzt lebendig. Vom Tod ins Leben. Und wisst ihr warum? Weil wir leben. Was wird über uns keine Macht haben? Der zweite Tod. Das ist der Punkt. Wir mögen körperlich sterben. Ist uns egal. Warum? Weil wir ewig leben werden. Das ist die Glückseligkeit. Und wer das hat, der darf mit Jesus herrschen. Er regiert mit ihm, sitzen zu seiner Rechten. Sagt Paulus sogar jetzt schon. Und jetzt kommen wir zu den letzten zwei und damit sind wir durch. Ein kurzer Exkurs. Guck mal, wir sind heute Abend durch die Bibel durch. Einmal von 1. Mose, also Torah, 5. Buch Mose, nicht ganz, bis zur Offenbarung. Schaut mal, Kapitel 22, Vers 7. Endet so, ein interessantes Ende. Und siehe, ich komme bald, glückselig, der die Worte der Weisung dieses Buches bewahrt. Wie hat die Offenbarung angefangen? Glückselig. Und jetzt, was steht am Anfang? Hören und bewahren. Und was steht hier und was steht hier nicht? Hier steht nicht mehr von Hören, gell? Oder Lesen, sondern nur bewahren. Warum? Weil du durch bist. So einfach. Aber allein diese Logik. So, was sagt es uns über dieses Buch? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Was muss man hören und lesen? Und wann hört man auf? Und wann ist man glückselig? Wenn man da am Ende ankommt. Das ganze Buch. Und der ist glückselig, der das Ganze liest, das Ganze hört und jetzt am Ende das Ganze auch dann jetzt. Jetzt geht es ums Bewahren. Jetzt geht es nicht glückselig, dass du noch einmal liest. Ich sage zwar, man muss 7-mal lesen, aber am Ende, das zählt. Aber wisst ihr was? Aber so hört er nicht auf. Er bringt noch eine Glückseligkeit, weil das ist erst die 6. Und das ist jetzt schön, was er macht. Mit ihm meine ich Jesus. Schaut noch Vers 14. Das ist die letzte und die 7. Seligpreisung. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie das Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Wer ist, jetzt ist die Zusammenfassung. Wir können sogar sagen, jetzt ist die Glückseligkeit. Was müssen wir bewahren in diesem Buch? Wer ist glücklich? Derjenige, der seine Kleider gewaschen hat. Wie macht man das? Man wäscht sie, und zwar in was muss man die Kleider waschen? Im Blut des Lammes. Das heißt, in seiner Gerechtigkeit. Glückselig ist, der Kleider hat, die rein sind. Die weiß sind wie Schnee und sogar weißer wie Schnee. So, diese Lauge gibt es nicht. Dieses Waschmittel gibt es nicht natürlich. Und damit hat er auch einen Baum an dem Baum des Lebens. Was bedeutet das? Er hat dadurch ewiges Leben. Er darf von Jesus essen, von Jesus trinken, er darf ewig leben. Und glückselig sind die, die durch das Tor in die Stadt hineingehen. So, nicht da rechts, nicht links, die durch dieses eine Tor hineingehen. Ja, Jesus ist dieses Tor, Jesus ist diese Tür. Machet die Tore weit, dass der König der Gerechtigkeit einzieht. Durch dieses Tor kommt Gerechtigkeit. Und nur wenn wir durch den gleichen Weg der Gerechtigkeit einziehen, willkommen Weihnachten. Tochter Zion, freu dich. Kennt ihr die Lieder? Mache die Tore weit, habe ich ganz gesungen, weil so Weihnachtskantate. Ja? Kann ich mich erinnern. Dass der König der Gerechtigkeit einzieht. Und glücklich, die diesen Weg gewählt haben. Die erkannt haben, auf welchem Weg sie gerettet werden, auf welchem Weg sie gerechtfertigt werden, auf welchem Weg sie in die Ruhe kommen, an welchem Weg sie in Gott nahen dürfen. All die Seligpreisungen, die ich euch gezeigt habe, münden jetzt alle hier. Kommen hier jetzt an. Vorher haben wir Psalm 1. Glücklich ist der, der nicht wandelt und so weiter. Der ist wie ein Baum. Was taucht Jesus auf? Baum. Glücklich die, die jetzt von diesem Baum essen dürfen. Von welchem Baum? Der einzige Baum, der diesen Weg gegangen ist. Das ist der Glückliche, der sich bei diesem Baum birgt und von diesem Baum essen darf. Nicht dieser Baum isst, sondern von diesem Baum, an diesem Baum teilhaben darf. Und dann heißt es, wisst ihr, woran die Glückseligkeit ist? Sie dürfen drin sein, der Rest ist draußen. Ganz ehrlich, das ist schon cool. Ich darf dabei sein. Das ist nicht arrogant, das ist nicht Edge-Badge. Das ist Glückseligkeit. Ich darf dabei sein. Wer ist draußen? Wer? Unzüchtige? Wer noch? Zauberer? Wer noch? Götzendiener? Mörder? Und wer noch? Die Lügner. Die Lüge lieben sie tun. Okay. Wer? Oh, also ich war noch nie. Versteht ihr, wie schnell man das lesen kann? Und dann sage ich, oh nein, da bin ich ja draußen. Aber was müssen wir begreifen? Wer ist drin? Warum ist er drin? Weil seine Kleider so sauber sind, dass sie all diese Sünde, die hier uns aufgezählt ist, überdeckt. Die sind glücklich. Weil wer diese Gerechtigkeit nicht hat, der ist ein Hund, ein Zauberer, ein Unzüchtiger, ein Mörder. Willkommen im Club. Versteht ihr? Die Gerechtigkeit ist nicht, wir sind besser als die, wir sind drin, sie sind draußen. Wenn wir dieses Kleid nicht hätten, wenn unsere Kleider nicht gewaschen würden im Blut des Lammes, wenn wir nicht in ihm ruhen würden, wenn er nicht für uns kämpfen würde, wenn er für uns die Feinde nicht besiegen, wir würden zu denen dazugehören, die dann keinen Anteil hätten an dieser Stadt. Das ist die Glückseligkeit. Wer bei Christus hat, der hat Anteil an dieser Stadt. So, das ist ein grober Überblick, der erste Kontext, um Glückseligkeit einzuordnen. Und mit diesem haben wir es voll auf Glückseligkeit gesagt. Und das heißt, wir bekommen einen Geschmack, was dieser Begriff bedeutet. Und wir brauchen jetzt nicht Griechisch und Hebräisch und das nochmal, was im Altgriechisch bedeutet und im Hochdeutsch, im Altdeutsch, sondern wir bekommen ein Bild, was es in der Bibel sagt. Und jetzt ganz ehrlich, um was geht es bei der ganzen Thematik? Um unsere Rettung. Und zwar, auf welchem Weg werden wir gerettet werden? Was glaubt ihr, was werden wir im Matthäus-Evangelium entdecken müssen? Nichts anderes als das. So, damit wir aber die ganze Herrlichkeit des Matthäus-Evangeliums oder diese Seligpreisung im Kontext des Matthäus-Evangeliums entdecken, werde ich morgen euch, zum Glück ist das Matthäus-Evangelium nur 28 Kapitel lang, das heißt nicht 66 Bücher, das heißt kurz euch in den Kontext von Matthäus aufzeigen und dann ist es noch nicht fertig. Und dann müssen wir uns nochmal mit der Bergpredigt beschäftigen. Und dann ordnen wir das Ganze erstmal in der Bergpredigt. Und dann sage ich euch, und dann können wir uns die einzelnen Seligpreisungen anschauen.